From the conference center at Temple Square.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Priestertumsversammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird weltweit in tausende Gemeindehäuser übertragen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von Priestertumsträgern aus der Missionarschule in Provo.
Thomas S. Monson,
der Präsident der Kirche, leitet diese Priestertumsversammlung.
Brethren, Brüder, wir begrüßen Sie zur allgemeinen Priestertumsversammlung der 178. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Diese Versammlung wird über Satellit an viele Orte auf der Welt übertragen, wo die Priestertumsträger versammelt sind. Den Gesang in dieser Versammlung übernimmt ein Priestertumschor der Missionarsschule in Provo, unter der Leitung von Douglas Branchley mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor eröffnet diese Priestertumsversammlung nun mit dem Lied Auserwählt zu dienen. Das Anfangsgebet spricht dann Elder David S. Baxter von den 70ern.
Our beloved Father in heaven, unser geliebter Vater im Himmel. Wir sind so dankbar, als deine Söhne hier vor dich zu kommen und als Versammlung über die ganze Welt verteilt hier vor dir zu sein. Vater, wir lieben dich und lieben dich so sehr. Wir danken dir für die Liebe, die du für all deine Kinder hast, für den großen Plan der Erlösung, den du für uns vorbereitet hast, sodass jeder von uns glücklich sein kann. Wir danken dir für diese großartige Kirche, für die Propheten und Apostel, für die guten Werke, die die Kirche hervorbringt in der ganzen Welt. Und für die Möglichkeit und das Privileg, selber dienen zu dürfen in diesem Werk. Wir danken dir für das Opfer, was dein Sohn Jesus Christus, unser Erlöser, für uns erbracht hat, für seine immerwährende Liebe für dich und für all deine Kinder. Wir bitten dich darum, dass wir so werden können, wie er ist, und dass wir unsere Gedanken und unsere Worte nach ihm ausrichten können. Wir danken dir für die Frauen in unserem Leben, Ehefrauen und Mütter, mit ihrem rechtschaffenen Einfluss, der uns so positiv beeinflusst und uns nach vorne bringt. Wir bitten dich, dass deine Töchter einen noch größeren Wert und eine größere Selbstschätzung erhalten können. Wir bitten dich darum, dass auch wir Fortschritt machen können, indem wir dir zuhören und die Dinge, die wir hören, umsetzen in unserem Leben. Wir danken dir für die Segnung, die wir haben, indem wir unsere Gedanken nach dir ausrichten. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Der Chor singt nun das Lied »Herr, ich will folgen dir«. Nach dem Lied hören wir von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der Zwölf Apostel. Ihm folgen Elder J. E. Jensen von der Präsidentschaft der 70er und Elder James J. Hamula von den 70ern. Nun der Chor.
Meine lieben Brüder, wir haben uns auf der ganzen Welt in der einzigartigen Bruderschaft des heiligen Priestertums versammelt. Wie gesegnet sind wir doch, dass wir zu den wenigen Männern auf dieser Erde gehören, denen die Vollmacht anvertraut wurde, im Namen des Erretters zu handeln, um andere durch den rechtschaffenen Gebrauch seines Priestertums zu segnen. Ich frage mich, Brüder, wer von uns ernsthaft darüber nachdenkt, wie unschätzbar wertvoll es ist, das aaronische und das melchisedekische Priestertum zu tragen. Wenn wir bedenken, wie wenig Männer, die auf dieser Erde gelebt haben, das Priestertum empfangen haben und wie Jesus Christus ihnen die Vollmacht gegeben hat, in seinem Namen zu handeln, sollten wir zutiefst demütig und außerordentlich dankbar sein für das Priestertum, das wir tragen. Das Priestertum ist die Vollmacht, im Namen Gottes zu handeln. Diese Vollmacht ist grundlegend für die Erfüllung seines Werkes auf der Erde. Das Priestertum ist ein uns übertragener Teil der ewigen Vollmacht Gottes. Wenn wir treu und gewissenhaft sind, wird unsere Ordinierung zum Priestertum ewig in Kraft sein. Das bloße Übertragen der Vollmacht allein verleiht jedoch nicht die mit dem Amt verbundene Macht. Inwieweit wir die Macht des Priestertums ausüben können, hängt von unserer persönlichen Würdigkeit, unserem Glauben an den Herrn Jesus Christus und unserem Gehorsam gegenüber seinen Geboten ab. Wenn dazu unsere Evangeliumserkenntnis eine sichere Grundlage bildet, sind wir noch viel besser in der Lage, das Priestertum würdig auszuüben. Das perfekte Vorbild dafür, wie man das heilige Priestertum ausübt, ist unser Erlöser Jesus Christus. Er diente mit Liebe, Mitgefühl und Nächstenliebe. Sein Leben war ein unvergleichliches Beispiel an Demut und Macht. Das Priestertum bringt dann die größten Segnungen, wenn wir demütig unseren Mitmenschen dienen, ohne dabei an uns zu denken. Wenn wir als glaubenstreu gehorsame Priestertumsträger dem Beispiel Jesu folgen, haben wir Zugriff auf große Macht. Wenn erforderlich, können wir mit dieser Macht heilen, segnen, trösten und Rat geben, sofern wir den leisen Eingebungen des Geistes getreulich folgen. Ich möchte Sie bitten, sich für einige Minuten vorzustellen. Sie und ich befänden uns unter vier Augen an einem ruhigen Ort mit einer Atmosphäre, die Führung durch den Heiligen Geist zulässt. Einige von Ihnen haben regelmäßige Würdigkeitsinterviews, während andere Berufungen haben, bei denen solche Interviews selten sind. Stellen Sie sich nun bitte vor, dass Sie und ich in den nächsten Minuten ein persönliches Priestertumsinterview haben. Ich bitte Sie, in den nun folgenden Momenten darüber nachzudenken, inwieweit Sie würdig sind, die heilige Vollmacht, die Sie besitzen, auszuüben. Denken Sie bitte auch darüber nach, wie beständig Sie darin sind, Ihr Priestertum zum Segen anderer zu nutzen. Es geht mir nicht darum zu kritisieren, sondern ich möchte dazu beitragen, den Nutzen, der sich daraus ergibt, dass Sie das Priestertum ausüben, zu erhöhen. Tragen Ihre persönlichen innersten Gedanken dazu bei, dass der Heilige Geist Sie führen kann, oder wäre ein gründlicher Hausputz nützlich? Nähren Sie Ihren Geist mit aufbauendem Material, oder sind Sie der Verlockung pornografischer Literatur oder Internetseiten erlegen? Vermeiden Sie gewissenhaft den Gebrauch jeglicher Anregungsmittel und Substanzen, die im Widerspruch zur Absicht des Wortes der Weisheit stehen, oder machen Sie einige Ausnahmen, die Sie für sich rechtfertigen? Achten Sie da genau darauf, was über Ihre Augen und Ohren in Ihren Verstand gelangt, um sicherzugehen, dass es völlig und erhebend ist. Wenn Sie geschieden sind, sorgen Sie für die wirklichen finanziellen Bedürfnisse Ihrer Familie. Wenn Sie verheiratet sind, sind Sie Ihrer Frau sowohl gedanklich als auch körperlich treu? Sind Sie Ihrem Ehebund treu, indem Sie niemals eine Unterhaltung mit einer anderen Frau führen, die Ihre Frau lieber nicht mit anhören sollte? Sind Sie freundlich zu Ihrer Frau und Ihren Kindern und unterstützen Sie sie? Helfen Sie Ihrer Frau, indem Sie manche Arbeiten im Haushalt übernehmen? Übernehmen Sie die Führung bei Familienaktivitäten wie dem Schriftstudium, dem Familiengebet und dem Familienabend? Oder muss Ihre Frau die Lücke füllen, die ihr Mangel an Aufmerksamkeit zu Hause reißt? Sagen Sie Ihrer Frau, dass Sie sie lieben? Falls Sie sich bei einer der Antworten, die Sie in Gedanken auf meine Fragen gegeben haben, nicht wohlfühlen, dann beginnen Sie jetzt, etwas zu verändern. Wenn Sie Würdigkeitsprobleme haben, bitte ich Sie von ganzem Herzen, so schnell wie möglich mit Ihrem Bischof oder einem Mitglied der Pfarrpräsidentschaft zu sprechen. Sie benötigen Hilfe. Das, was Sie beunruhigt, wird nicht von allein heilen. Wenn man sich nicht darum kümmert, wird es wahrscheinlich noch schlimmer werden. Es mag Ihnen schwerfallen, mit Ihrem Priestertumsführer darüber zu sprechen, aber ich fordere Sie dennoch auf, es jetzt zu tun. Denn es wird Ihnen gut tun und denen nützen, die Sie lieben. Brüder, ich spreche nun darüber, wie das Priestertum gebraucht werden soll, damit es anderen zum Segen gereicht, vor allem den Töchtern des himmlischen Vaters. Die Proklamation zur Familie sagt, dass Mann und Frau gleichwertige Partner sein sollen. Und ich glaube, dass jede Frau diese Aussage unterschreiben würde. Mann und Frau üben diese gleiche Partnerschaft aus, indem sie zum Segen der Kinder und der Familie dienen. Die Partnerschaft wird dann gleichwertig, wenn wenn sie auf die Macht des Heiligen Geistes hören. Brüder, seien Sie sich dessen besser bewusst, wie Sie das Priestertum besser gebrauchen können. Ich denke besonders an eine Witwe, die Hilfe braucht, der Sie als verständnisvoller, mitfühlender Priestertumsträger eine große Hilfe sein können. Viele dieser Personen werden niemals um Hilfe bitten. Seien Sie sich bewusst, dass es eine ganze Menge Schwierigkeiten gibt, mit denen Sie ihr in Ihrer Wohnung behilflich sein können. Beispielsweise Ihre Ängste durch einen inspirierten Priestertumssegen lindern oder kleine Reparaturen ausführen. Wenn Sie Bischof sind, können Sie mit Hilfe einfühlsamer und aufmerksamer FFV-Schwestern über die Bedürfnisse der Schwestern informieren, die keinen Priestertumsträger in der Familie haben. Die FFV kann diese Schwestern besuchen, um Bedürfnisse zu erkennen und ihnen dann Lösungen vorschlagen. Bei Angelegenheiten, die über den Wirkungsbereich der FFV hinausgehen, können Sie das Ältestenkollegium oder die Hohe Priestergruppe ansprechen, damit nach Bedarf geholfen werden kann. Wenn Sie als Bischof einen Mann und seine Frau bei Eheproblemen beraten, schenken Sie dann den Aussagen der Ehefrau ebenso viel Glauben wie denen des Mannes? Wenn ich durch die Welt reise, stelle ich fest, dass manche Frauen nicht genügend Beachtung finden, weil sich ein Priestertumsführer von einem Sohn des himmlischen Vaters leichter überzeugen lässt als von einer Tochter. Eine derart ungleiche Behandlung darf niemals vorkommen. Erfahren alleinstehende Schwestern die ihnen gebührende Rücksicht und Beachtung in einer Gemeinde, die überwiegend aus Familien besteht? Wird ihnen Gelegenheit gegeben, wichtige Berufungen auszuüben, damit sie spüren, dass sie willkommen und erwünscht sind? Erfahren sie die notwendige Unterstützung durch das Priestertum? Die Priestertumsvollmacht dient dem Zweck, zu geben, zu dienen, zu erbauen, zu inspirieren und nicht dazu, ungerechte Herrschaft oder Zwang auszuüben. In manchen Kulturkreisen hat der Mann traditionell die dominante Rolle inne und meint, er habe die Autorität, alle Familienangelegenheiten zu kontrollieren und zu regeln. Dies ist nicht die Weise des Herrn. In manchen Ländern betrachtet der Mann die Frau als sein Eigentum, als ob sie ein Teil seines Besitzes sei. Das ist eine grausame, unergiebige und irrige Vorstellung von der Ehe, die von Luzifer propagiert wird und die jeder Priestertumsträger ablehnen muss. Sie beruht auf der falschen Annahme, dass der Mann der Frau irgendwie überlegen sei. Nichts könnte der Wahrheit ferner sein. In den Heiligen Schriften wird bekräftigt, dass der himmlische Vater seine größte, herrlichste und erhabenste Schöpfung, nämlich die Frau, bis zum Ende aufbewahrt hat. Erst als alles andere abgeschlossen war, wurde die Frau erschaffen. Erst dann wurde das Werk für vollendet und gut erklärt. Über unsere Frau, unsere Mutter, unsere Großmütter, Schwestern und andere wichtige Frauen in unserem Leben hat Präsident Hinckley gesagt, von allen Geschöpfen des Allmächtigen gibt es kein schöneres, kein inspirierenderes als eine reizende Tochter Gottes, die tugendhaft lebt und weiß, warum sie so leben soll, die ihren Körper als etwas Heiliges, etwas Göttliches ehrt und achtet, deren Verstand entwickelt und ihren Horizont ständig erweitert und ihren Geist mit immerwährender Wahrheit nährt. Gott hat es so vorgesehen, dass sich die Frau in vielerlei Hinsicht grundlegend vom Mann unterscheidet. Sie ist mitfühlend und auf das Wohl ihrer Mitmenschen bedacht. Diese natürliche Annahme kann manche Frau jedoch überfordern, die sehr viel mehr wahrnimmt, was getan werden muss, als sie überhaupt schaffen kann, selbst mit der Hilfe des Herrn. Manche sind entmutigt, weil sie meinen, nicht alles zu tun, was sie tun sollten. Ich glaube, dass viele würdige, leistungsfähige und eifrige Frauen in der Kirche so empfinden. Bringen Sie deshalb als Ehemann, als Sohn, Ihre Dankbarkeit für alles, was Ihre Frau, was Ihre Mutter für Sie tut, zum Ausdruck. Drücken Sie oft Ihre Liebe und Dankbarkeit aus. Das Leben vieler Töchter des himmlischen Vaters wird dadurch erfüllender, angenehmer und bedeutungsvoller. Denn viele hören selten ein Lob und erhalten wenig Dank für all das Gute, was sie so unermüdlich tun. Wenn Sie als Ehemann spüren, dass Ihre Frau eine Aufmunterung braucht, dann nehmen Sie sie in den Arm und sagen Sie ihr, wie sehr Sie sie lieben. Mögen wir mit den besonderen Frauen, die unser Leben bereichern, stets liebevoll umgehen und für sie dankbar sein. Häufig erkennen wir den wahren Wert von etwas erst dann, wenn es uns genommen wird. Um dies zu verdeutlichen, stellen Sie sich einen Mann vor, der das Priestertum infolge einer Übertretung verloren hatte. Später wurde es ihm zusammen mit allen heiligen Handlungen wiederhergestellt, da er vollständig umgekehrt war. Nach der Wiederherstellung wandte ich mich an seine Frau und fragte, möchten Sie einen Segen? Sie bejahte begeistert. Dann sah ich den Mann an, der nun wieder das Priestertum ausüben konnte, und fragte, möchten Sie Ihrer Frau einen Segen geben? Worte können die tiefen Gefühle nicht beschreiben, die mit einem solchen Erlebnis verbunden sind. Die liebevolle Verbundenheit, das Vertrauen und die Dankbarkeit. Sie sollten aber nicht erst Ihr Priestertum verlieren müssen, um es umfassender zu würdigen. Ich kenne die unermessliche Freude und das Glück, das ich empfinde, weil ich meine gute Frau von ganzem Herzen und ganzer Seele liebe, wertschätze und achte. Mögen Sie durch die Art und Weise, wie Sie das Priestertum anwenden und wie Sie mit den Frauen, ihrem Leben einen wichtigen Platz einnehmen, umgehen, die gleiche Erfüllung finden. Als einer der 15 Apostel des Herrn Jesus Christus auf der Erde bringe ich zum Ausdruck, was mir das Priestertum bedeutet, indem ich Präsident Howard W. Hunter zitiere, dessen Worte meine Gefühle voll und ganz widerspiegeln. Als besondere Zeugen für Jesus Christus haben wir die ehrfurchtgebietende Aufgabe übertragen bekommen, die Angelegenheiten seiner Kirche und seines Reiches zu leiten und seinen Töchtern und Söhnen zu dienen, wo immer auf der Erde sie sich auch befinden mögen. Aufgrund unserer Berufung, Zeugnis zu geben, zu regieren und zu dienen, wird von uns allen verlangt, dass wir trotz Alter, Gebrechlichkeit, Erschöpfung und Gefühlen der Unzulänglichkeit bis zum letzten Atemzug die Arbeit, die er uns aufgetragen hat, verrichten. Gott wird uns dafür zur Rechenschaft ziehen, wie wir seine kostbaren Töchter behandeln haben. Behandeln wir sie also so, wie er es von uns wünscht. Ich bete darum, dass der Herr uns führen möge, damit wir das Priestertum, das wir tragen, inspirierter, einfühlsamer und wirksamer einsetzen, vor allem zum Wohl seiner Töchter. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute Abend spreche ich über das Sühnopfer Jesu Christi und seine Bedeutung für das Spenden des Abendmahls durch die Träger des aaronischen Priestertums. Elder Oaks hat heute Morgen schon so großartig darüber gesprochen und vielleicht haben einige von Ihnen davon schon zugehört. Ich möchte einen Ausdruck aus den Heiligen Schriften verwenden, der mir die Barmherzigkeit des Erretters gut veranschaulicht. Eine Familie hat von einem Aussichtspunkt am Nordrand des Grand Canyons aus Fotos gemacht. Sie hörten Schreie, liefen hin und sahen, dass ein zweijähriges Mädchen durch das Geländer 10 Meter tief auf einen schmalen Felsvorsprung gefallen war. Die Kleine versuchte, wieder hochzuklettern, aber durch ihre Bewegungen rutschte sie nur noch weiter ab. Ein weiterer Meter und sie würde nochmals 60 Meter in die Tiefe stürzen. Ein 19-jähriger junger Mann namens Ian sah, wo sie war und wusste, weil er ein Notfalltraining mitgemacht hatte, was zu tun war. Dies sind seine Worte. Sofort sah ich, was los war und wusste, was ich zu tun hatte. Ich legte meine Kamera ab und ging ein Stück den Pfad hinauf, wo er nicht mehr so steil war. Dort stieg ich über das Geländer, arbeitete mich über ein paar Felsen und durch Gestrüpp nach unten und fand sie. Ian hielt sie eine Stunde lang in den Armen und wartete, bis Rettungsmannschaften mit Seilen kamen, um sie zu retten. Der Ausdruck »hielt sie in den Armen« weckte meine Aufmerksamkeit, weil auch in den Heiligen Schriften von Armen die Rede ist, von Armen der Liebe, Armen der Barmherzigkeit und Armen der Sicherheit. Der Ausdruck umschlossen mit den Armen der Sicherheit stammt aus Amuleks Rede bei den Zoramiten über das unbegrenzte und ewige Sühnopfer. Er lehrte, dass das Sühnopfer des Sohnes Gottes dem Menschen ermöglicht, so an Christus zu glauben, dass es ihn zur Umkehr veranlasst. Und so kann die Barmherzigkeit die Forderungen der Gerechtigkeit befriedigen und umschließt ihn mit den Armen der Sicherheit. Um den Ausdruck Arme der Sicherheit besser zu verstehen, muss man daran denken, dass der Erretter greifbare Gegenstände wie Münzen, Samenkörner, Schafe, Brote, Fische und Körperteile verwendete, um Evangeliumsgrundsätze zu vermitteln. Arme sind fühlbar und wir benutzen sie, um Zuneigung und Liebe auszudrücken. Wenn ich aus dem Büro nach Hause komme, werde ich von den fühlbaren Armen meiner Frau umschlossen. Während ich in Lateinamerika tätig war, habe ich Arme der Liebe und Sicherheit durch die dort übliche Begrüßung mit Umarmung, die Abrazo genannt wird, gespürt. Als ich überlegte, wie ich anderen das Sühnopfer gut verständlich machen kann, war mir der Ausdruck Arme der Sicherheit eine Hilfe. Wir haben uns taufen lassen und durch Hände auflegen den Heiligen Geist empfangen. Diese zwei heiligen Handlungen führen uns an die Arme der Sicherheit heran. Wenn wir demütig und uneingeschränkt umkehrwillig zur Abendmahlsversammlung kommen und würdig vom Abendmahl nehmen, dürfen wir diese Arme immer wieder spüren. In der Überschrift von Abschnitt 110 im Buch Lehre und Bündnisse finden wir den Hintergrund für einen der aussagekräftigsten Verse darüber, dass wir die Arme der Sicherheit genießen können. Der Prophet Joseph Smith berichtet, dass er an einem Sonntag während der Weihung des Kirtland-Tempels mit anderen Priestertumsträgern das Abendmahl an die Kirche ausgeteilt hatte. Nach dieser heiligen Handlung zogen sich Joseph Smith und Oliver Cowdery zurück, um allein zu beten. Nachdem sie gebetet hatten, erschien der Erretter den beiden und sagte: Siehe, eure Sünden sind euch vergeben. Ihr seid rein vor mir. Darum hebt euer Haupt empor und freut euch. Die Reihenfolge der Ereignisse im Jahr 1836 im Kirtland-Tempel ist so wie heute und lässt sich auf uns anwenden. Sonntag für Sonntag teilt ihr jungen Priestertumsträger das Abendmahl an die Heiligen aus, die gebeterfüllt zur Abendmahlsversammlung kommen, sich nach geistiger Heilung sehnen und hoffen, in Herz und Sinn die folgenden Worte zu vernehmen: Siehe, eure Sünden sind euch vergeben. Ihr seid rein vor mir. Darum hebt euer Haupt empor und freut euch. Elder Dallin H. Oaks hat bezeugt, dass man mit dem Abendmahl eine geistige Reinigung oder Heilung verbunden ist. Ich zitiere: Das Abendmahl des Herrn ist eine Erneuerung der Bündnisse und Segnungen der Taufe. Es ist uns geboten, von unseren Sünden umzukehren und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zum Herrn zu kommen und das Abendmahl zu nehmen. Er fährt fort: Wenn wir das Brot nehmen, bezeugen wir, dass wir willens sind, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen und immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Wenn wir uns an dieses Bündnis halten, erneuert der Herr die reinigende Wirkung unserer Taufe. Wir werden reingemacht und können seinen Geist immer mit uns haben. Zitat Ende. Damit die Mitglieder umfassender gereinigt und von den Armen der Sicherheit umschlossen werden, muss jeder, der Schlüsselvollmacht für das Abendmahl hat oder diese spendet, darauf achten, dass die allgemeinen Richtlinien in den Handbüchern der Kirche für die Vorbereitung und das Austeilen des Abendmahls befolgt werden. Jeder Priestertumsträger muss daran denken, dass er anstelle des Herrn handelt und sich ehrfürchtig und würdevoll geben. Im Allgemeinen sind unsere Jugendlichen vorbildlich. Hin und wieder beobachten wir bei der Spendung des Abendmahls jedoch eine beunruhigende Tendenz zu mehr Zwangslosigkeit und Nachlässigkeit in Kleidung und Erscheinung. Junge Männer, bevor ihr zur Kirche geht, stellt euch bitte noch einmal vor den Spiegel und fragt euch, ob eure Erscheinung in jeder Hinsicht in Ordnung ist. Noch besser ist es, wenn ihr jemanden, den ihr liebt, bittet, euch anzuschauen, zum Beispiel eure Eltern. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, nehmt ihnen ihren Rat nicht übel. Wahre Diener Jesu Christi sind gut gekleidet und zurechtgemacht und verkörpern immer seine Maßstäbe und nicht die weltliche Tendenz zur Nachlässigkeit. Wenn jede Einzelheit sorgfältig beachtet wird, sorgt das dafür, dass der Geist des Herrn zugegen ist. Die Kleidung und Erscheinung derer, die das Abendmahl spenden darf, diejenigen, die ernsthaft nach den Segnungen des unbegrenzten Sühnopfers trachten, nicht ablenken. In Präsident Monsons Botschaften an die Priestertumsträger kommt immer wieder zum Ausdruck, dass es ein Vorzug ist, das Priestertum zu tragen. Ich zitiere: Es ist ein Auftrag zum Dienen, das Vorrecht, jemanden aufrichten zu können und die Möglichkeit, anderen ein Segen zu sein. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass dies auch auf das Spenden des Abendmahls zutrifft. Als Bischof habe ich erlebt, wie das Sühnopfer bei Mitgliedern wirksam wurde, die schwerwiegende Übertretungen begangen hatten. Als Richter in Israel hörte ich ihnen zu, wenn sie etwas bekannten, und legte ihnen, wenn nötig, Einschränkungen auf, beispielsweise, dass sie eine Zeit lang nicht vom Abendmahl nehmen durften. Ein junger, alleinstehender Erwachsener in unserer Gemeinde ging mit einem Mädchen aus. Sie ließen ihre Gefühle füreinander außer Kontrolle geraten. Er kam zu mir und bat um Rat und Hilfe. Aufgrund dessen, was er gestanden hatte und der Geist mir eingab, durfte er unter anderem eine Zeit lang nicht vom Abendmahl nehmen. Wir kamen regelmäßig zusammen, um sicherzugehen, dass er wirklich umkehrte. Und nachdem genügend Zeit verstrichen war, erlaubte ich ihm, wieder vom Abendmahl zu nehmen. Als ich auf dem Podium saß, schaute ich ihm zu, wie er nun würdig vom Abendmahl nahm. Ich sah, wie ihn Arme der Barmherzigkeit, Liebe und Sicherheit umschlossen, als die Kraft des Sühnopfers seine Seele wärmte, ihm die Last von den Schultern nahm und so, wie es verheißen ist, Vergebung, Frieden und Glück verlieh. Präsident Packer hat von etwas gesprochen, was ich selbst erlebt und von dessen Wahrheit ich ein Zeugnis habe. Aus irgendeinem Grund glauben wir, das Sühnopfer gelte nur am Ende des sterblichen Lebens zur Erlösung vom Fall, vom geistigen Tod. Aber es ist noch viel mehr. Es ist eine allgegenwärtige Macht, die wir auch im täglichen Leben beanspruchen können. Wenn wir von Schuldgefühlen zerrissen und gepeinigt werden, wenn Kummer uns niederbeugt, kann Christus uns heilen. Wir wissen zwar nicht bis ins Letzte, wie das Sühnopfer Christi zustande kam, aber wir können den Frieden Gottes erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Ich liebe meinen Vater im Himmel und seinen Sohn Jesus Christus. Ihnen gilt mein Glaube, meine Liebe, meine Treue und meine Verehrung. Ich bezeuge, dass Gott unser himmlischer Vater ist und dass wir seine Kinder sind. Ich gebe Zeugnis, dass das Sühnopfer Wirklichkeit ist. Ich bezeuge, dass das wiederhergestellte Evangelium wahr ist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute Abend spreche ich zu meinen Brüdern, die das aaronische Priestertum tragen. Ich möchte euch helfen, mehr schätzen zu lernen, wer ihr seid, was eure Bestimmung im Leben ist und wie es euch gelingen kann, sie zu verwirklichen. Ihr seid zu einer höchst bedeutenden Zeit in die Welt gekommen. Wir stehen vor der entscheidenden Phase eines großen Krieges. Dieser Krieg begann vor der Grundlegung der Welt und ist mit schrecklichen Folgen durch die ganze Weltgeschichte hindurch fortgesetzt worden. Ich spreche von dem Krieg zwischen den Jüngern Christi und denen, die ihn als ihren Gott ablehnen. Johannes der Offenbarer schrieb über diesen Krieg: Da entbrannte im Himmel ein Kampf. Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten, und sie verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Der Satan zettelte diesen vorirdischen Krieg an. Er tat es, indem er gegen den Erlösungsplan rebellierte, den der himmlische Vater für seine Kinder vorgesehen hatte, und indem er den Messias verwarf, der bestimmt war, den Plan auszuführen. Tragisch ist, dass ein Drittel der Kinder unseres Vaters dem Satan folgte. Aber zwei Drittel folgten ihm nicht. Ihr, meine jungen Freunde, wart unter ihnen und seid mit ihnen auf die Erde gekommen, um des Vaters Plan des Glücklichseins zu befolgen. Leider hörte der Krieg des Satans nicht auf, als dieser aus dem Himmel ausgestoßen wurde. Wie Johannes sagte, wurden der Satan und seine Anhänger auf die Erde gestürzt und ihre Wut ist groß. Dass ihre Wut groß ist, sieht man an dem Blutvergießen und dem Schrecken, die die Menschheit seit Anbeginn der Zeit heimsuchen. Die Art und das Ausmaß der Wunden, die den Menschen zugefügt wurden, kann nur Gott begreifen, der trotz seiner unermesslichen Größe weinte, als er die vielen Opfer sah. Wir befinden uns jetzt in den letzten Tagen der zeitlichen Geschichte dieser Erde. An einem kommenden Tag wird der Sohn unseres Vaters auf die Erde zurückkehren, auf der er verworfen wurde, und sie als sein Eigentum beanspruchen. An dem Tag wird er den Satan und seine Legionen unterwerfen und 1000 Jahre des Friedens und der Rechtschaffenheit einleiten. In Erwartung dieses Tages hat Gott sein Reich auf der Erde zum letzten Mal wiederhergestellt. Dieses Reich ist die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bezeichnenderweise ist jeder andere Versuch, das Reich Gottes auf Erden zu errichten, letztlich fehlgeschlagen. Dieses Mal ist es jedoch anders. Denn die prophetische Verheißung lautet, dass dieses Mal das Reich Gottes nicht verloren geht wird, sondern die Welt überwinden wird. Damit das Reich Gottes letztlich Bestand hat, begann seine letztmalige Wiederherstellung mit beispielloser geistiger Macht. Und es wird von derselben geistigen Macht aufrechterhalten. Und noch von etwas anderem. Einige der tapfersten und edelsten Söhne und Töchter unseres Vaters wurden zurückbehalten, um in diesen letzten Tagen hervorzukommen und für den Vater und den Sohn zu arbeiten. Ihre Tapferkeit und ihren Edelmut bewiesen sie in dem vorirdischen Kampf gegen den Satan. Dort war es ihnen überlassen, gut oder böse zu wählen. Sie haben das Gute erwählt und überaus großen Glauben und gute Werke bewiesen. Das sind die Eigenschaften, die jetzt gebraucht werden, um das Werk Gottes auf der Erde aufzurichten und die Seelen der Menschen vor der zunehmenden Wut des Widersachers zu retten. Nun, meine jungen Freunde mit dem aaronischen Priestertum, ihr seid diese tapferen und edlen Söhne unseres Vaters. Ihr seid die Stärke des Hauses des Herrn, seine Krieger. Ihr seid diejenigen, die das Gute dem Bösen vorgezogen haben und die überaus großen Glauben und gute Werke bewiesen haben. Und wegen dieser Vergangenheit wurde dir damit betraut, in diesen letzten Tagen auf die Erde zu kommen, um noch einmal zu tun, was ihr schon früher getan habt, noch einmal das Gute dem Bösen vorzuziehen, überaus großen Glauben auszuüben und gute Werke zu tun. Und zwar für das Reich Gottes auf Erden und für eure Mitmenschen. Da das Reich Gottes mit solcher Macht auf der Erde wiederhergestellt worden ist, weiß der Satan, dass ihm nur noch eine kurze Frist bleibt. Er weiß auch, dass nichts das Reich Gottes zu Fall bringen kann, als allein die Übertretung seines Volkes. Deshalb bietet der Satan alles auf, was ihm zur Verfügung steht, um euch zur Übertretung zu verleiten. Er weiß, wenn euch dazu bringen kann, zu übertreten. Dann kann euch davon abhalten, eine Vollzeitmission zu erfüllen, im Tempel zu heiraten, eure zukünftigen Kinder im Glauben zu erziehen. Wenn ihm das gelingt, schwächt er nicht nur euch, sondern auch die Kirche. Ihr könnt sicher sein, dass er seinen Angriff jetzt auf euch konzentriert, auf euch, die euch anstrengt, Gottes Gebote zu halten und am Zeugnis von Jesus Christus festzuhalten. Meine jungen Freunde, ihr müsst verstehen, dass unsere jetzige Zeit und die Zeit, die vor uns liegt, schwer ist. Präsident Boyd K. Packer hat darüber gesagt, ich wüsste nicht, welche Zeit in der Geschichte der Kirche oder der Geschichte der Welt sich mit der heutigen Lage vergleichen ließe. In Sodom und Gomorra trug sich nichts zu, was die Schlechtigkeit und Verderbtheit, die uns heute umgibt, übertroffen hätte. Wenn ich über die gegenwärtigen Umstände spreche, will ich keine Angst schüren, sondern Besonnenheit. Besonnensein bedeutet, eure Umstände ehrlich und ernsthaft einzuschätzen und die Folgen eurer Taten sorgfältig und umsichtig abzuwägen. Besonnenheit führt uns daher zu gutem Urteilsvermögen und maßvollem Verhalten. Es ist also kein Wunder, dass die Propheten den jungen Männern raten, ernsthaft und besonnen zu sein. Denkt an Mormons Aussage, dass Helamans 2000 junge Krieger in der Schlacht nicht nur wegen ihres Mutes, ihrer Stärke und ihrer Zuverlässigkeit so gut bestanden, sondern auch wegen ihrer Ernsthaftigkeit. Mormon wusste diese Eigenschaft zu schätzen, weil er selbst damit gesegnet war. Es war ja Mormon, dem die heiligen Berichte der Nephiten anvertraut wurden, als er erst 10 Jahre alt war, weil er ein ernsthaftes Kind und schnell im Beobachten war. Und es war Mormon, der berichtet, dass er mit 15 Jahren vom Herrn besucht wurde und von der Güte Jesu wusste, weil er von ernsthaftem Sinn war. Wenn uns also die entscheidende Phase des Krieges gegen den Satan bevorsteht, müsst ihr die Wege der Welt nüchtern betrachten. Wenn ihr könnt nicht Drogen nehmen, Alkohol trinken oder rauchen. Ihr könnt euch nicht mit Pornografie befassen oder andere Unsittlichkeiten begehen. Ihr könnt nicht lügen oder herabwürdigen, schmutzige Ausdrücke benutzen. Ihr könnt nicht stehlen. Ihr könnt euren Körper nicht mit Tätowierungen oder Piercings entstellen. Es ist nicht möglich, das zu tun und zugleich im Kampf um eure eigene Seele zu siegen oder gar ein tapferer Krieger in dem großen Kampf um die Seelen der übrigen Kinder unseres Vaters zu sein. Seid euch dessen bewusst, dass es nur einen Weg gibt, den Satan zu besiegen. Und zwar in derselben Weise, wie es am Anfang war. Als beim Kampf im Himmel endlich der Sieg errungen war, hörte man eine laute Stimme rufen: Nun ist die Errettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus gekommen. Denn sie, das sind Michael und seine Engel, haben ihn, das bedeutet den Teufel, durch das Blut des Lammes, durch das Wort ihres Zeugnisses überwunden. Denn sie liebten nicht ihr eigenes Leben, sondern haben das Zeugnis selbst bis zum Tod bewahrt. Ihr müsst euch bewusst sein, was das heißt. Der Satan wurde zu Anbeginn durch Glauben an den Herrn Jesus Christus und sein Sühnopfer überwunden. Auch das Zeugnis von Jesus, das standhaft bis zum Ende bewahrt wurde, war dabei entscheidend. Und auch, dass man sich dem Herrn und seinem Werk weihte. Wenn der Satan im vorirdischen Leben durch Glauben an den Herrn Zeugnis und Weihung überwunden wurde, dann wird es in diesem Leben genauso sein. Das ist der sichere Weg. Ihr fragt euch vielleicht, wie man solch tiefen und beständigen Glauben erlangt. Ich möchte euch versichern, dass diese Eigenschaften bereits in euch schlummern. Ihr müsst sie nur abrufen. Dazu möchte ich dreierlei vorschlagen. Erstens, verhaltet euch wie Joseph Smith. Geht an einen ruhigen Ort und betet zu eurem Vater im Himmel. Tut das regelmäßig und ernsthaft. Das Gebet ist die Voraussetzung für Offenbarung. Je regelmäßiger das tut, desto häufiger wird Offenbarung in euch ergehen. Und diese Offenbarung ist der Beweis oder die Zusicherung von Dingen, die man nicht sieht. Die Grundlage des Glaubens. Zweitens, lernt die Stimme des Herrn zu hören, die eine sanfte, leise Stimme ist. Etwas, was man mehr spürt als hört. Sie ergeht in Form von Gedanken, Eindrücken und Gefühlen. Um diese Stimme vernehmen zu können, müsst ihr selbst in eurem Innersten ruhig und still sein. Vermeidet Leichtfertigkeit, übermäßiges Gelächter. Es mag nicht leicht zu sein, so diszipliniert zu sein, aber wenn ihr die liebevolle Stimme des Herrn vernehmt, wird sie euch in jeder Situation Halt geben und ist daher jede Mühe wert. Drittens, befolgt das Wort des Herrn, wie es an euch ergeht. Es wird euch nicht nur Trost spenden, sondern auch Anweisung geben und nötigenfalls berichtigen. Tut, was von euch verlangt wird, egal wie schwer es auch sein mag. Und tut es jetzt. Wenn ihr den Willen des Herrn tut, wird eure Erkenntnis von ihm wachsen. Ihr werdet ihn mehr lieben. Und ihr werdet den Willen entwickeln, euer eigenes Leben niederzulegen und ihm zu folgen. Meine lieben Brüder, die ihr das aaronische Priestertum tragt, dies ist eure Zeit. Verschwendet sie nicht. Seid besonnen. Ergreift den Schild des Glaubens, denn damit könnt ihr alle feurigen Pfeile des Schlechten abwehren. Kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und wenn ihr dies alles getan habt, steht ruhig und erblickt die Errettung des Herrn. Ich versichere euch, dass seine Erlösung kommen wird und euch und die Euren von jedem Bösen befreien wird. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Thank you, brethren.
Danke, Brüder. Der Chor und die Versammelten singen jetzt: Preise den Mann Nummer 17 im deutschen Gesangbuch. Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, spricht anschließend zu uns. Und danach hören wir von Präsident Henry B. Eyring, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Wir singen nun gemeinsam mit dem Chor.
My beloved brethren,
liebe Brüder, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen an dieser weltweiten Priestertumsversammlung teilzunehmen. Gleich Ihnen bin ich dankbar, unseren geliebten Propheten, Präsident Thomas S. Monson, sowie Präsident Eyring bei uns zu haben. Brüder, wir danken Ihnen für Ihre Glaubenstreue und Ihre moralische Stärke. Es ist wirklich ein Vorzug, eine Freude, Teil dieser großen Bruderschaft zu sein. Vor einigen Jahren wurde ein paar Brüder gebeten, in unserem Gemeindehaus in Darmstadt einen Konzertflügel aus der Kapelle in die angrenzende Kulturhalle zu transportieren, wo er für einen Musikabend gebraucht wurde. Keiner war professioneller Möbelpacker und die Aufgabe, diesen Inbegriff der Schwerkraft durch die Kapelle bis in die Kulturhalle zu schaffen, schien nahezu unlösbar. Jeder wusste, dass diese Aufgabe nicht nur körperliche Kraft, sondern auch sorgfältige Abstimmung erforderte. Es gab viele Vorschläge, doch mit keinem konnte der Flügel richtig gerade gehalten werden. Die Brüder wurden mehrmals nach Kraft, Größe und Alter umverteilt. Nichts funktionierte. Als sie um den Flügel herumstanden und nicht wussten, was sie noch versuchen sollten, ergriff mein guter Freund Hanno Luschin das Wort. Brüder, sagte er, stellt euch eng zusammen und hebt an, wo ihr steht. Es erschien zu einfach. Dennoch hob jeder da an, wo er gerade stand, und der Flügel erhob sich wie aus eigener Kraft vom Boden und wurde in die Kulturhalle befördert. Das war die Lösung dieser Aufgabe. Sie mussten sich nur eng zusammenstellen und da anheben, wo sie standen. Ich habe über Bruder Luschins einfachen Vorschlag oft nachgedacht und bin von seiner tiefgründigen Wahrheit beeindruckt. Heute Abend möchte ich über diesen einfachen Grundsatz sprechen. Anheben, wo man steht. Es mag einfach klingen, aber anzuheben, wo man steht, ist ein machtvoller Grundsatz. Die meisten Priestertumsträger, die ich kenne, verstehen diesen Grundsatz und leben danach. Eifrig krempeln sie ihre Ärmel hoch und machen sich an die Arbeit, was es auch sein mag. Treu erfüllen sie ihre Pflichten im Priestertum. Sie machen ihre Berufung groß. Sie dienen dem Herrn, indem sie anderen dienen. Sie stehen eng zusammen und heben an, wo sie stehen. Es gibt jedoch auch diejenigen, die sich manchmal mit diesem Prinzip schwer tun. Und dann scheinen sie sich in zwei Lager zu teilen. Entweder wollen sie führen oder sie wollen sich verstecken. Sie wünschen sich eine Krone oder eine Höhle. Wer gerne führen möchte, hat vielleicht das Gefühl, er könne mehr schaffen als das, was ihm gerade aufgetragen ist. Mancher mag denken, wenn ich nur Bischof wäre, dann könnte ich so manches erreichen. Er glaubt, dass seine Fähigkeiten seine Berufung weit übersteigen. Vielleicht würde er sich sehr anstrengen, die Verhältnisse zu ändern, wenn er in einer wichtigen Führungsposition wäre. Er fragt sich aber, welchen Einfluss kann ich als einfacher Heimlehrer oder als Ratgeber in der Kollegiumspräsidentschaft schon haben? Wer sich verstecken möchte, glaubt vielleicht, er sei zu beschäftigt, um in der Kirche zu dienen. Wenn das Gemeindehaus geputzt werden muss, wenn Familie Müller Hilfe beim Umzug braucht, wenn der Bischof ihn beruft, eine Klasse zu unterrichten, scheint er immer eine Entschuldigung parat zu haben. Vor 20 Jahren sprach Präsident Ezra Taft Benson über Berichte von Bischöfen und Pfarrpräsidenten, dass einige Mitglieder Berufungen ablehnen und behaupten, sie seien zu beschäftigt oder sie hätten keine Zeit. Andere nehmen die Berufungen an, weigern sich aber, diese Berufungen groß zu machen. Präsident Benson sagte weiter, der Herr hat erwartet, dass dann jeder von uns eine Berufung in seiner Kirche hat, damit andere durch unsere Talente und unseren Einfluss gesegnet werden können. Seltsamerweise wird die Ursache dieser beiden Neigungen, führen oder sich verstecken wollen, oft wohl dieselben sein. Selbstsucht. Es gibt einen besseren Weg, den der Erretter selbst uns lehrt. Und wer bei euch der Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wenn wir danach streben, anderen zu dienen, bewegt uns nicht Selbstsucht, sondern Liebe. Auf diese Weise hat Jesus Christus sein Leben geführt und auf diese Weise muss ein Träger des Priestertums sein Leben führen. Der Erlöser machte sich nichts aus den Ehrungen der Menschen. Der Satan bot ihm alle Reiche und alle Herrlichkeiten der Welt, doch Jesus wies das Angebot sofort und vollständig zurück. Im Laufe seines Lebens muss der Erretter sich oft müde und bedrängt gefühlt haben. Er hatte selten einen Augenblick für sich. Dennoch nahm er sich immer Zeit für die Kranken, die Betrübten und diejenigen, die sonst nicht beachtet wurden. Trotz dieses leuchtenden Beispiels verfangen wir uns allzu leicht und oft im Streben nach menschlichen Ehren, statt dem Herrn mit all unserer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft zu dienen. Brüder, wird der Herr, wenn wir einmal vor ihm stehen, um gerichtet zu werden, auf die Ämter schauen, die wir in der Welt oder selbst in der Kirche innegehabt haben? Meinen Sie, dass andere Titel als Ehemann, Vater oder Priestertumsträger für ihn große Bedeutung sein werden? Meinen Sie, er will wissen, wie voll unser Terminkalender war oder an wie vielen wichtigen Sitzungen wir teilgenommen haben? Glauben Sie, dass es als Entschuldigung angenommen wird, wenn wir unsere Tage erfolgreich mit Terminen gefüllt, es aber nicht geschafft haben, Zeit mit Frau und Kindern zu verbringen? Der Herr urteilt so ganz anders als wir. Er freut sich über den edlen Diener, nicht über den Edlen, der sich selbst dient. Wer im Diesseits demütig ist, wird im Jenseits Kronen der Herrlichkeit tragen. Jesus selbst verkündete diese Lehre, als er die Geschichte von einem reichen Mann erzählte, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und jeden Tag üppig aß, während der Bettler Lazarus davon träumte, das zu essen, was vom Tisch des Reichen herunterfiel. Im nächsten Leben stand Lazarus in Herrlichkeit neben Abraham, während der reiche Mann in die Hölle geworfen wurde, wo unter Qualen aufblickte. Vor 200 Jahren wurde John Rowe Moyle geboren. John hatte sich zur Kirche bekehrt und seine Heimat in England verlassen. Er war mit einer Handkarrenabteilung in das Salzital gezogen. In einem kleinen Ort, nur ein Tal vom Salt Lake City entfernt, baute er seiner Familie ein Haus. John war gelernter Steinmetz. Wegen seiner Fertigkeiten wurde er gebeten, am Salt Lake Temple mitzuarbeiten. Jeden Montag verließ John um 2 Uhr morgens seine Familie und ging 6 Stunden zu Fuß, um rechtzeitig bei seiner Arbeit zu sein. Am Freitag verließ er um 5 Uhr nachmittags seine Arbeit und war fast bis Mitternacht unterwegs, bevor er nach Hause kam. Das machte er Jahr für Jahr. Als er eines Tages seine häuslichen Pflichten erledigte, schlug eine Kuh nach ihm aus und traf sein Bein, das dadurch mehrfach gebrochen wurde. Angesichts begrenzter medizinischer Mittel konnte man das gebrochene Bein nur noch amputieren. So banden Johns Angehörige und seine Freunde ihn auf einer Tür fest und trennten mit einer Zimmermannssäge sein Bein ein paar Zentimeter unter dem Knie ab. Trotz der laienhaften Operation heilte das Bein allmählich. Sobald John sich im Bett aufsetzen konnte, fing er an, ein Holzbein zu schnitzen. Mit einem raffinierten Gelenk, das als Knöchel für einen künstlichen Fuß diente. Es war äußerst schmerzhaft, mit dieser Prothese zu gehen, aber John gab nicht auf. Er steigerte seine Kondition, bis er jede Woche die 35 Kilometer bis zum Salt Lake Temple gehen konnte, wo er seine Arbeit fortsetzte. Mit seinen Händen meißelte er die Worte, heilig dem Herrn, die heute als goldene Inschrift jeder sieht, der den Salt Lake Temple besucht. John tat das nicht, um von Menschen gelobt zu werden. Noch entzog er sich seiner Pflicht, obwohl er allen Grund dazu hatte. Er wusste, was der Herr von ihm erwartete. Viele Jahre später wurde Johns Enkel Henry D. Moyle als Mitglied des Kollegiums der Zwölf berufen und diente dann später in der ersten Präsidentschaft der Kirche. Präsident Moyles Dienst in diesen Berufungen war ehrenhaft, aber der Dienst seines Großvaters John ist, obwohl nicht ganz so bekannt, ebenso angenehm vor dem Herrn. John hielt durch seinen Charakter und seine Opferbereitschaft ein Banner der Glaubenstreue und ein Banner der Pflicht gegenüber seiner Familie und der Kirche hoch. John Rowe Moyle verstand, was es heißt, anzuheben, wo man steht. Persönliche Anerkennung ist selten ein Indiz dafür, wie wertvoll unser Dienst ist. Wir kennen zum Beispiel nicht einen der Namen der 2000 Söhne Helamans. Für sich betrachtet sind sie namenlos. Doch als Gemeinschaft wird man sich ihres Namens immer wegen ihrer Ehrlichkeit, ihres Mutes und ihrer Dienstbereitschaft erinnern. Gemeinsam erreichen sie, was nicht einer von ihnen allein geschafft hätte. Das ist eine Lektion für uns, Brüder im Priestertum. Wenn wir eng zusammenstehen und dort anheben, wo wir stehen, wenn uns die Herrlichkeit des Gottesreiches wichtiger ist als unser eigenes Ansehen oder unser Vergnügen, können wir weitaus mehr erreichen. Jede Berufung ist eine Gelegenheit zu dienen und zu wachsen. Keine Berufung ist unter unserer Würde. Jede Berufung ist eine Gelegenheit zu dienen und zu wachsen. Der Herr hat die Kirche so eingerichtet, dass jedes Mitglied die Gelegenheit zum Dienen erhält, was wiederum zu persönlichem geistigem Wachstum führt. Welche Berufung Sie auch haben, bitte betrachten Sie diese Berufung nicht nur als Gelegenheit, andere zu segnen und zu stärken, sondern auch sich so zu entwickeln, wie der himmlische Vater es möchte. Und wenn ich zu einem Zionsfall gefahren bin, um eine neue Pfahlpräsidentschaft zu berufen, war ich manchmal überrascht, wenn ein Bruder mir in einem Interview sagte, dass er das Gefühl gehabt habe, er würde der nächsten Pfahlpräsidentschaft angehören. Als ich das zum ersten Mal hörte, war ich mir nicht sicher, wie ich reagieren sollte. Es dauerte eine Weile, bevor der Heilige Geist mir Erkenntnis gab. Ich glaube, dass der Herr für jeden Mann eine bestimmte Berufung hat. Manchmal gewährt er uns geistige Eingebungen, die uns sagen, dass wir würdig sind, eine bestimmte Berufung zu erhalten. Das ist ein geistiger Segen, die liebevolle Barmherzigkeit Gottes. Doch bisweilen hören wir nicht den Rest dessen, was der Herr uns sagt. Auch wenn du bereit bist, an diesem Platz zu dienen, mag er sagen, ist das nicht die Berufung, die ich für dich habe. Stattdessen wünsche ich, dass du dort anhebst, wo du stehst. Gott weiß, was das Beste für uns ist. Eine Aufgabe, die nur sie erfüllen können. Jeder Priestertumsträger steht an einem ganz besonderen Platz und hat einen wichtigen Auftrag, den nur er erfüllen kann. Wir alle haben Geschichten darüber gehört, wie Präsident Monson die Alten und die Kranken besucht und segnet. Wer sich stets ihrer Nöte annimmt und sie aufmuntert und ihnen Trost und Zuneigung schenkt. Präsident Monson hat eine ganz natürliche Art, die bei den Menschen bewirkt, dass sie sich selbst etwas mehr mögen. Wäre es nicht herrlich, wenn Präsident Monson jede Familie in der Kirche besuchen und betreuen könnte? Sicher, aber natürlich kann er es nicht und er soll es auch nicht. Der Herr hat ihm dergleichen nicht aufgetragen. Der Herr hat uns als Heimlehrer beauftragt, uns der uns zugeteilten Familien anzunehmen und sie zu betreuen. Der Herr hat nicht Präsident Monson aufgetragen, unseren Familienabend vorzubereiten und zu leiten. Er will, dass wir als Vater dies übernehmen. Vielleicht haben Sie das Gefühl, dass andere fähiger oder erfahrener sind als Sie und Ihre Berufung oder Aufträge besser erfüllen können als Sie. Aber der Herr hat Ihnen diese Aufgaben aus einem bestimmten Grund gegeben. Vielleicht gibt es Menschen oder Herzen, die nur Sie erreichen und berühren können. Vielleicht kann niemand sonst das genauso wie Sie. Unser himmlischer Vater möchte, dass wir ihn mit dem edlen Werk vertreten, nämlich seinen Kindern die Hand zu reichen und sie zu segnen. Er verlangt von uns, mit der Macht des Priestertums in unserem Herzen und in unserer Seele standhaft zu sein und in der Berufung, die wir gerade haben, unser Bestes zu geben. Brüder, so stark Sie auch sein mögen, Sie können und sollen den Flügel nicht allein hochheben. Desgleichen kann und soll niemand von uns das Werk des Herrn allein voranbringen. Doch wenn wir alle an dem Platz, den der Herr für uns bestimmt hat, eng zusammenstehen und dort anheben, wo wir stehen, kann niemand verhindern, dass es mit dem Werk Gottes aufwärts und vorwärts geht. Brüder, hören wir doch auf, eine Position anzustreben oder uns zurückzuziehen. Mögen wir immer an diese grundlegende Lektion denken, dass wir Bannerträger des Herrn Jesus Christus sind, getragen vom Heiligen Geist Gottes, gläubig und treu bis ans Ende. Wir alle weihen uns voll und ganz der Sache Zions und sind durch ein Bündnis verpflichtet, eng zusammenzustehen und dort anzuheben, wo wir stehen. Darum bete ich. Ich bleibe Ihnen verbunden und segne Sie im Namen Jesu Christi. Amen.
My dear brethren,
meine lieben Brüder, heute Abend möchte ich allen Priestertumsträgern Mut zusprechen, die sich manchmal aufgrund ihrer Verantwortung überfordert fühlen. Über dieses Problem habe ich früher schon gesprochen. Ich komme darauf zurück, weil es so viele belastet, die mir am Herzen liegen und denen ich diene. Die meisten von Ihnen haben schon erlebt, dass Ihre Pflichten als Priestertumsträger Sie in einem Maße fordern, dass Sie sich fragen, ob Sie diesen Anforderungen wirklich gewachsen sind. Das war vielleicht der Fall, als Sie gebeten wurden, bei einer Pfahlkonferenz vor hunderten Menschen zu sprechen. Bei einem gerade erst Bekehrten war es vielleicht so, als er gebeten wurde, vor anderen zu beten oder das erste Mal Unterricht zu geben. Einige hatten dieses Gefühl vielleicht bei dem Versuch, in der Missionarschule eine Fremdsprache zu erlernen. Wenn sie dabei noch nicht an ihre Grenzen gestoßen waren, dann geschah es sicherlich in den Straßen einer fremden Stadt, nachdem ihr Missionspräsident ihnen auferlegt hatte, jeden Menschen anzusprechen, um Zeugnis vom Erlöser und der Wiederherstellung des Evangeliums zu geben. Damals dachten sie vielleicht, wenn ich meine Mission erst einmal beendet habe, wird es leichter sein, ein glaubenstreuer Priestertumsträger zu sein. Wenige Jahre später aber stellten sie fest, dass sie nachts weniger Schlaf bekamen, weil sie eine Frau und ein Baby versorgen mussten, um die sie sich liebevoll und fürsorglich kümmerten, weil sie irgendwie eine Ausbildung brauchten, auf die Mitglieder ihres Ältestenkollegiums zugingen, ihnen vielleicht sogar beim Umzug halfen und auch noch Zeit finden mussten, um ihre Vorfahren im Tempel zu dienen. Vielleicht hatten sie noch immer ein Lächeln auf den Lippen und dachten, wenn ich ein wenig älter bin, wird es nicht mehr so anstrengend sein, ein glaubenstreuer Priestertumsträger zu sein. Es wird einfacher werden. Die Brüder, die schon älter sind, lächeln jetzt sicher, denn sie haben etwas Wunderbares erkannt, was das Dienen im Priestertum betrifft. Je treuer man dient, desto mehr fordert einen der Herr. Ihr Lächeln ist so froh, weil Sie wissen, dass der Herr unsere Kräfte vergrößert, damit wir größere Lasten tragen können. Das Schwierige daran ist nur, dass wir zuerst im Dienen voller Glauben an unsere äußersten Grenzen gehen müssen, damit der Herr uns mehr Kraft gibt. Es ist genau wie beim Muskelaufbau. Man muss die Muskeln über die Maßen beanspruchen, um sie aufzubauen. Man fordert seine Muskeln bis zur Erschöpfung. Dann regenerieren sie sich und werden stärker. Eine größere geistige Stärke ist eine Gabe Gottes, die er uns schenken kann, wenn wir in seinem Dienst an unsere Grenzen gehen. Durch die Macht des Sühnopfers Jesu Christi kann sich unser Wesen ändern. Dann kann unsere Fähigkeit, Lasten zu tragen, mehr als ausreichend gestärkt werden, um die zusätzliche Arbeit, die wir leisten sollen, bewältigen zu können. Mir wird dadurch klar, warum das Dienen im Priestertum manch einem offenbar so leicht fällt. Ich weiß, dass er entweder schwere Prüfungen bestanden hat, oder dass diese ihm noch bevorstehen. Anstatt ihn zu beneiden, stehe ich nun bereit, ihm zu helfen, wenn seine Verantwortung ihm zu schwer wird, denn dieser Zeitpunkt wird sicher kommen. Das Austesten unserer Grenzen im Priestertumsdienst ist in Gottes Plan erforderlich, damit seine Kinder befähigt werden, für immer bei ihm zu leben. Der himmlische Vater liebt seine Kinder. Er bietet uns allen ewiges Leben, um in Familien vereint und in Herrlichkeit wieder bei ihm zu leben. Damit wir diese Gabe beanspruchen können, gab er uns einen sterblichen Körper, die Gelegenheit, uns von Sünden versuchen zu lassen und einen Weg von diesen Sünden rein zu werden, um bei der Auferstehung hervorzukommen. Er gab uns seinen geliebten Sohn Jehova als Erlöser, um dies zu ermöglichen. Der Erlöser wurde in das sterbliche Leben geboren. Er wurde versucht, sündigte jedoch niemals und bezahlte dann in Gethsemane und auf Golgatha den Preis für unsere Sünden, damit wir rein werden können. Diese Reinigung kann nur für diejenigen wirksam werden, die genügend Glauben an Jesus Christus haben, um von ihren Sünden umzukehren, durch die heiligen Handlungen der Taufe rein zu werden und Bündnisse einzugehen und zu halten und somit alle seine Gebote zu halten. Darüber hinaus musste es einen mächtigen Feind unserer Seele geben, Luzifer, der sich mit seinen Legionen unablässig bemüht, jedes einzelne Kind Gottes zu fangen, um sie alle davon abzuhalten, die Freuden ewigen Lebens zu erlangen. In seiner Güte und voller Vertrauen gewährten der himmlische Vater und der Erlöser einigen auserwählten Söhnen auf der Erde das Priestertum zu tragen. Wir haben die Vollmacht und Macht, im Namen Gottes zu handeln, um das wahre Evangelium Jesu Christi und seine heiligen Handlungen so vielen Kindern des himmlischen Vaters wie möglich anzubieten. Daran können Sie sehen, wie groß das Vertrauen ist, das Gott in uns setzt. Und Sie können sehen, wie überaus wichtig das ist und dass wir auf Widerstand stoßen. Es ist daher nicht verwunderlich, dass wir uns von Zeit zu Zeit fast überfordert fühlen. Wenn Sie denken, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, bedeutet das, dass Sie verstanden haben, was es heißt, das Priestertum Gottes zu tragen. Tatsache ist, dass Sie es nicht alleine schaffen können. Die Aufgabe ist zu schwierig und zu wichtig für Ihre sterblichen Kräfte und die meinen. Diese Erkenntnis ist die Grundlage großartigen Dienens im Priestertum. Wenn uns solch ein Gefühl der Unzulänglichkeit befällt, ist es an der Zeit, an den Erlöser zu denken. Er versichert uns, dass wir in diesem Werk nicht allein sind. Es gibt Schriftstellen, die man sich an den Spiegel stecken und an die man denken kann, wenn man seine Fähigkeiten anzweifelt. Zum Beispiel dachte Präsident Thomas S. Monson an eine Verheißung des Erretters, als er mir vor 6 Monaten den Segen gab, furchtlos meine Berufung zu erfüllen, als mir dies schwierig erschien. Diese Worte des Erlösers, die er an eine kleine Gruppe Priestertumsträger in dieser Evangeliumszeit richtete, kamen dem Propheten in den Sinn, als er mir die Hände auflegte. Und wo euch jemand empfängt, der werde ich auch sein, denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein und meine Engel rings um euch zu schützen. Diese Verheißung, die Präsident Monson in den Sinn kam und die er zitierte, hat sich für mich erfüllt. Zuversicht trat an die Stelle der Zweifel. Der Geist kam, die Ärzte wurden inspiriert, mein Leben wurde bewahrt und ich wurde gestützt. Durch den Segen von Präsident Monson wird es immer leicht fallen, an den Erretter zu denken und seiner Verheißung zu vertrauen, dass er vor und neben uns hergeht, wenn wir ihm dienen. Ich bin von der Realität der Verheißung dass Engel und Stützen überzeugt. Vielleicht wissen Sie noch, was Elisha seinem verängstigten Knecht sagte. Diese Zusicherung gilt auch uns, wenn wir nahe daran sind, uns in unserem Dienst überfordert zu fühlen. Elisha sah sich echten schrecklichen Widerständen gegenüber. Als der Diener des Gottesmannes am nächsten Morgen aufstand und hinaustrat, hatte die Truppe die Stadt mit Pferden und Wagen umstellt. Da sagte der Diener zu seinem Herrn: Wehe, mein Herr, was sollen wir tun? Doch dieser sagte: Fürchte dich nicht, bei uns sind mehr als bei ihnen. Dann betete Elisha: Herr, öffne ihm die Augen, damit er sieht. Und der Herr öffnete dem Diener die Augen. Er sah den Berg rings um Elisha voll von feurigen Pferden und Wagen. Wie bei diesem Diener ist die Anzahl derjenigen, die bei ihnen stehen, größer als die der Gegner, die sie vor sich haben. Der Herr wird sie stützen und manchmal wird er dazu andere berufen, die an ihrer Seite stehen. Aus diesem Grund haben wir Kollegien. Aus diesem Grund schauen die Führer eines Kollegiums bei einer Sitzung den Brüdern ins Gesicht und in die Augen. Aus diesem Grund ist der Bischof mehr als nur der Präsident des Priesterkollegiums. Er schaut den Priestern ins Gesicht. Sie werden einen solchen Bischof oder ältesten Kollegiumspräsidenten oder Missionspräsidenten haben. Und er wird ihnen zur Hilfe eilen und andere berufen, die ihnen zur Seite stehen werden. Vielleicht beruft er den richtigen Mitarbeiter für sie, wenn sie es am meisten brauchen. Daraus ergeben sich mindestens zwei Schlüsse. Einerseits müssen wir diejenigen anerkennen und willkommen heißen, die der Herr zu uns zur Hilfe schickt. Andererseits müssen wir jede Aufgabe als Chance betrachten, einander zu stärken. Ein Missionspräsident erzählte mir einmal von einem Missionar, den er mit 12 oder 13 verschiedenen Mitarbeitern zusammenarbeiten ließ. Er sagte zu mir, jeder dieser Mitarbeiter stand kurz davor, seine Mission abzubrechen oder vorzeitig nach Hause geschickt zu werden. Aber wir haben nicht einen einzigen von ihnen verloren. Als ich dies später dem Missionar gegenüber erwähnte, der so viele Mitarbeiter kurz vor den Aufgaben gerettet hatte, sagte er etwas Lehrreiches, was mich überraschte. Er meinte, ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich hatte nie einen schwachen Mitarbeiter. Ich konnte sehen, dass ein Missionspräsident inspiriert worden war, ein ums andere Mal einen richtigen Engel zu senden. Wenn wir dienen, können wir uns darauf verlassen, dass uns zur richtigen Zeit Hilfe gesandt wird, die unsere Stärke erkennt und uns aufrichtet. Und wir können uns darauf freuen, derjenige zu sein, den der Herr schickt, um jemandem zu helfen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie man helfen kann, wenn man selbst derjenige ist, der geschickt wurde. Kurz nachdem ich in das Kollegium der 12 Apostel berufen wurde, rief mich Präsident Faust, ein Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, an. Er bat mich in sein Büro. Auf meinem Weg dorthin war ich etwas besorgt, warum er sich wohl die Zeit nehmen wollte, mit mir zu sprechen. Nach ein paar höflichen Worten schaute er mich an und fragte, ist es schon passiert? Als ich ihn ratlos ansah, fuhr er fort, ich habe Sie in den Versammlungen beobachtet. Ich habe den Eindruck, Sie haben das Gefühl, Ihre Berufung sei zu hoch für Sie und Sie seien dafür ungeeignet. Ich sage, dass ich diese Zweifel hatte, so als liefe ich gegen eine Mauer. Ich erwartete, dass er mir Mut machen würde. Ich sagte ihm, wie dankbar ich sei, dass er meine Zweifel bemerkt habe und bat ihn um Hilfe. Seine liebevolle, bestimmte Antwort überraschte mich. Er sagte, fragen Sie nicht mich, wenden Sie sich an ihn. Dabei zeigte er himmelwärts. Nun sitze ich viele Jahre später in eben diesem Büro. Wenn ich das Büro betrete, blicke ich empor und denke an Präsident Faust und wie er mich durch sein Beispiel lehrte, wie man jemandem helfen kann, der sich im Dienst des Herrn überfordert fühlt. Finden Sie Wege, so jemanden voller Vertrauen zum Meister zu schicken. Wenn er Ihrem Rat folgt, wird er die Kraft bekommen, die er braucht, und noch viel mehr. Schon oft in Ihrem Leben hat der Herr Sie Erfahrungen machen lassen, um Kraft, Mut und Entschlossenheit aufzubauen. Diese Erfahrung haben Sie, wie auch ich, vielleicht schon gemacht, als Sie gemeinsam mit anderen Priesterträgern laut die Worte sprachen. Darum, o ihr, die ihr euch in den Dienst Gottes begebt, seht zu, dass ihr ihm mit eurem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft dient, damit ihr am letzten Tag ohne Tadel vor Gott stehen mögt. Wenn sie sich diesem hohen Maßstab verpflichtet haben und ihn erreicht haben, hat der Herr Vertrauen und Kraft in ihnen aufgebaut, auf die sie zurückgreifen können, wann immer sie dazu berufen werden, einem höheren Ziel als im eigenen Interesse zu dienen. Sie haben es vielleicht wie ich gespürt, als ich eines strahlenden Frühlingstages in einer neuen, blauen Fliegeruniform auf einer großen Rasenfläche stand. Ich erhielt den Auftrag, mein Land zu verteidigen. Wir befanden uns noch nicht im Krieg, aber eine unbekannte Aufgabe lag vor mir und ich wusste, dass sie mir alles abverlangen würde, vielleicht sogar mein Leben. Ich hob gemeinsam mit den anderen meine rechte Hand und gelobte, dass ich mein Vaterland treu und ergeben verteidigen würde, dass ich diese Verpflichtung aus freien Stücken, ohne Vorbehalt und ohne mich entziehen zu wollen, auf mich nehme und dass ich die Pflichten des Amtes, das ich jetzt antrat, nach bestem Wissen und gewissenhaft erfüllen würde, so wahr mir Gott helfe. Ohne Zweifel wurde mir die Kraft, diesen Eid zu halten, und ich hielt ihn ein, eingepflanzt, als ich Diakon war. In meinen jungen Jahren als Priesterumsträger nahm ich an vielen Abschiedsversammlungen für neu berufene Missionare teil. Heute gibt es so viele, die dem Ruf auf Mission folgen, dass wir sie nur noch kurz in einer Abendmahlsversammlung sprechen lassen, bevor sie gehen. Damals jedoch drehte sich die ganze Versammlung um den Missionar, der sich in den Dienst Gottes begab. Dazu gehört auch immer sorgfältig ausgewählte Musik. Noch immer trage ich das Gefühl von damals in mir, als ein Quartett zurückgekehrter Missionare sang. Ich gehe, wohin du mich heißt, o Herr, gefolgt von den Versprechen, ich rede, was du mich heißt, o Herr, und schließlich den Worten, und wie du willst, so will ich sein. Ich war damals und bin auch heute noch tief bewegt von der Überzeugung, dass dieses Versprechen für mich und für sie bei allem gilt, was wir im Priestertum tun. Wir werden Freunde empfinden, wenn wir dahin gehen, wo der Herr uns braucht. Wir werden die Offenbarung erhalten, seine Worte zu sprechen und die Kinder des himmlischen Vaters einzuladen, sich durch das Sühnopfer zu ändern und würdig zu werden, nach Hause zurückzukehren und bei ihm zu leben. Genau wie damals weiß ich auch heute, dass wir dem Herrn durch treues Dienen ermöglichen, unser Herz zu verändern, sodass er unser Begleiter sein kann und wir ihm für immer dienen können. Ich bezeuge Ihnen, wenn wir in unserem Priestertumsdienst alles geben, wird der Herr uns all den Mut geben, den wir brauchen, und die Zusicherung, dass er neben uns hergehen wird und dass Engel uns stützen werden. Ich bezeuge, dass wir alle von Gott berufen sind. Dies ist seine wahre Kirche und sein immerwährendes Priestertum. Ich bin dessen Zeuge, dass Präsident Thomas S. Monson alle Schlüssel des Priestertums dieser Welt innehat und diese auch ausübt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Sie wurden heute Abend Zeuge der Stärke der zwei Ratgeber dieser ersten Präsidentschaft. Ich stehe vor Ihnen, verkünde, Ihre erste Präsidentschaft ist eins und wird geführt vom Herrn Jesus Christus. Wir weisen darauf hin, dass die Sendung mit dem Tabernakelchor morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt wird. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem Priestertumschor der Missionarsschule in Provo für die schöne Musik am heutigen Abend und den Sprechern für ihre inspirierenden Worte. Besonders möchte ich diesem Missionarschor danken. Ich habe ein Erlebnis, das für diese Missionare vielleicht interessant ist, vielleicht auch für Sie. Ich erhielt einen verzweifelten Anruf vom Oberhaupt der Missionarsschule und er sagte, Präsident Monson, ich habe hier einen Missionar, der nach Hause gehen möchte. Und ich sagte, und es gibt nichts, was ihn davon abhalten wird. Ich sagte, nun, das ist nichts Ungewöhnliches, das ist schon mal passiert. Was ist also Ihr Problem? Und er sagte, er ist in eine spanischsprachige Mission berufen worden. Und er ist sich absolut sicher, dass er Spanisch nicht lernen könne. Ich sagte, da habe ich einen Vorschlag für Sie. Morgen früh schicken Sie ihn in die Japanischklasse. Und dann lassen Sie sich von ihm berichten, um 12 Uhr mittags. Am nächsten Morgen wartete ich ab, ob er bald anrufen würde. Und er rief mich schon um 10 Uhr morgens an. Und er sagte, der junge Mann ist jetzt hier bei mir. Und er möchte, dass Sie wissen, dass er absolut sicher ist, dass er Spanisch lernen kann. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Nach meinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied Sehet ihr Völker. Das Schlussgebet spricht dann Elder Keith R. Edwards von den 70ern. Wenn ich nun heute Abend zu Ihnen spreche, sehe ich, dass sich hier wahrlich eine königliche Priesterschaft an vielen Orten versammelt hat, aber vor allem in Einigkeit. Höchstwahrscheinlich ist das die größte Zusammenkunft von Priestertumsträgern, die es je gegeben hat. Der Einsatz, den Sie in Ihren heiligen Berufungen zeigen, ist inspirierend. Ihr Wunsch, Ihre Pflicht zu lernen, ist offenkundig. Die Reinheit Ihrer Seele bringt Ihnen und Ihrer Familie den Himmel näher. Viele Gebiete der Welt machen wirtschaftlich schwierige Zeiten durch. Unternehmen sind zusammengebrochen, Arbeitsplätze wurden vernichtet und Geldanlagen stehen auf der Kippe. Wir müssen dafür sorgen, dass alle, für die wir mitverantwortlich sind, genügend Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf haben. Wenn die Priestertumsträger dieser Kirche einig zusammenarbeiten, um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, kann es wahre Wunder geben. Wir legen allen Heiligen der letzten Tage ans Herz, umsichtig zu planen, bescheiden zu sein und übermäßige und unnötige Schulden zu meiden. Die finanziellen Angelegenheiten der Kirche werden auf diese Weise geregelt, denn wir sind uns bewusst, dass Ihr Zehnte und die übrigen Spenden nicht ohne Opfer aufgebracht werden und daher heilige Gelder sind. Machen wir aus unserem Zuhause, Brüder, einen Zufluchtsort, an dem man rechtschaffen lebt, betet und einander liebt, damit wir die Segnungen verdienen, die allein der himmlische Vater gewähren kann. Wir brauchen seine Führung jeden Tag. Unsere große Schar verfügt über die Macht des Priestertums und die Fähigkeit, anderen die Hand entgegenzustrecken und sie am herrlichen Evangelium teilhaben zu lassen. Wie bereits erwähnt, haben wir die Hände, die gebraucht werden, um andere aus ihrer Selbstzufriedenheit und Untätigkeit herauszuheben. Wir haben die richtige Einstellung, um unsere Priestertumsberufung getreulich zu erfüllen und dadurch andere zu inspirieren, sich auf eine höhere Ebene zu begeben und den Sumpf der Sünde zu meiden, in dem so viele zu versinken drohen. Die Seelen haben wahrlich großen Wert in den Augen Gottes. Da wir uns dessen bewusst sind, kommt uns die große Aufgabe zu, etwas im Leben anderer zu bewirken. Auf uns, die wir dem Heiland in diesem heiligen Werk nachfolgen, kann man gut die folgenden Worte aus dem Buch Ezechiel beziehen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Wie können wir Anspruch auf diese Verheißung erheben? Was macht uns für diesen Segen bereit? Gibt es einen Führer, dem wir folgen können? Ich möchte Ihnen drei Aufforderungen mit auf den Weg geben. Sie gelten für den Diakon genauso wie für den hohen Priester. Jeder von uns kann sie umsetzen. Der himmlische Vater wird uns in seiner Güte dabei helfen. Erstens, lernen wir, was wir lernen sollen. Zweitens, tun wir, was wir tun sollen.
Und drittens, seien wir so, wie wir sein sollen. Befassen wir uns mit diesen Zielsetzungen, damit wir in den Augen des Herrn nützliche Knechte sind. Erstens, lernen, was wir lernen sollen. Der Apostel Paulus fordert uns mit Nachdruck zum Lernen auf. Den Philippern schrieb er, eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus schenkt. Die Hebräer ermahnte er, wir wollen die Sünde abwerfen. Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen, der uns aufgetragen ist. Und dabei auf Jesus als unser Beispiel blicken, dem Urheber und Vollender unseres Glaubens. Präsident Stephen L. Richards, der viele Jahre dem Kollegium der 12 Apostel und später der ersten Präsidentschaft angehörte, sprach oft zu den Priestertumsträgern und machte deutlich, wie er das Priestertum betrachtete. Er hat gesagt, das Priestertum wird gewöhnlich ganz einfach definiert, nämlich als die dem Menschen verliehene Macht Gottes. Diese Definition ist meiner Meinung nach richtig. Dann fuhr er fort, aber aus praktischen Überlegungen heraus definiere ich das Priestertum lieber im Sinne von Dienst und bezeichne es daher oft als den vollkommenen Plan des Dienens. Ende des Zitats. Das tue ich, weil ich den Eindruck habe, dass man nur, wenn man diese dem Menschen übertragene göttliche Macht auch nutzt, jemals darauf hoffen kann, das Gewicht und die Kraft, die in dieser Gabe stecken, ganz auszuschöpfen. Es handelt sich um ein Werkzeug des Dienens. Und wer es nicht gebraucht, wird es wohl verlieren. Denn durch Offenbarung ist uns deutlich gemacht, dass derjenige, der es vernachlässigt, nicht würdig erachtet werden wird, zu stehen. Ende des Zitats. Präsident Harold B. Lee, der 11. Präsident der Kirche und einer ihrer größten Lehrer, hat seine Sichtweise dazu in einfache Worte gefasst. Er sagte, wenn jemand das Priestertum bekommt, so wird er ein Beauftragter des Herrn. Er sollte sich seine Berufung so vorstellen, als ob er im Auftrag des Herrn handelte. Ende des Zitats. Einige von Ihnen sind nun vielleicht von Natur aus schüchtern oder halten sich für ungeeignet, eine Berufung anzunehmen. Denken Sie daran, dass dieses Werk nicht nur Ihr oder mein Werk ist. Es ist das Werk des Herrn. Und wenn wir im Auftrag des Herrn handeln, haben wir auch ein Anrecht auf seine Hilfe. Denken Sie daran, dass der Herr die Schultern so formt, dass Sie die Last tragen können, die Ihnen auferlegt wird. Eine Klasse zu unterrichten kann mitunter Furcht einflößen, aber die wirksamste Unterweisung findet manchmal anderswo als in der Kapelle oder in der Klasse statt. Ich erinnere mich noch gut daran, wie sich vor ein paar Jahren einige Träger des aaronischen Priestertums schon auf ihren jährlichen Ausflug freuten, mit dem sie die Wiederherstellung des aaronischen Priestertums begingen. Die jungen Männer unseres Pfahls, die einen ganzen Bus füllten, fuhren etwa 150 Kilometer nach Norden zum Friedhof von Clarkston. Dort besuchten wir das Grab von Martin Harris, einem der drei Zeugen für das Buch Mormon. Wir nahmen um den schönen Gedenkstein aus Granit, der das Grab schmückt, herum Aufstellung, und ein hoher Rat, Bischof Lionel Rudd, erzählte Näheres über das Leben von Martin Harris, las aus dem Buch Mormon das Zeugnis von Martin Harris vor und gab abschließend selbst Zeugnis von der Wahrheit. Die jungen Männer hörten gespannt zu, berührten den Gedenkstein und ließen das, was sie gehört und dabei empfunden hatten, auf sich wirken. In einem Park in Logan nahmen wir unser Mittagessen ein. Dann ließ sich die Gruppe junger Männer auf dem Rasen beim Logan-Tempel nieder und richtete den Blick himmelwärts auf die Turmspitzen des Tempels. Oftmals huschten wunderschöne weiße Wolken an den Turmspitzen vorbei, vorangetrieben von einer sanften Brise. Dann wurde erörtert, wozu es Tempel gibt, Bündnis und Verheißung, waren auf einmal viel mehr als bloße Worte. Der Wunsch, würdig dafür zu sein, durch die Türen des Tempels zu schreiten, hielt ins Herz der Jugendlichen Einzug. Der Himmel war sehr nah. Hier wurde wahrlich das gelernt, was gelernt werden sollte. Zweitens, tun wir, was wir tun sollen. In einer Offenbarung über das Priestertum, die durch Joseph Smith, den Propheten, erging und in Abschnitt 107 des Buches Lehre und Bündnisse verzeichnet ist, können wir lesen, wie das Lernen sich zum Tun weiterentwickelt. Darum lasst nun einen jeden seine Pflicht lernen und mit allem Eifer das Amt ausüben, zu dem er bestimmt worden ist. Jeder Priestertumsträger, der heute Abend diese Versammlung besucht, ist zum Dienen und dazu berufen, dass er bei der Aufgabe, die ihm übertragen wurde, sein Bestes gibt. Im Werk des Herrn gibt es keine niederen Aufgaben, denn jede wirkt sich auf die Ewigkeit aus. Präsident John Taylor hat uns gewarnt: Wenn ihr eure Berufung nicht groß macht, wird Gott euch für diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die ihr hättet erretten können, wenn ihr eure Pflicht getan hättet. Und wer von uns kann es sich schon leisten, dafür verantwortlich zu sein, dass einem Menschen das ewige Leben hinausgezögert wurde? Wenn große Freude der Lohn dafür ist, dass man eine Seele errettet, wie schrecklich muss dann die Reue derjenigen sein, auf deren zögerliche Bemühung es zurückzuführen ist, dass ein Kind Gottes nicht gewarnt wurde oder ohne Hilfe blieb und daher warten muss, bis sich ein zuverlässiger Diener Gottes seiner annimmt. Ende des Zitats. Das alte Sprichwort ist noch immer wahr: Tu deine Pflicht und tu sie gern, alles Weitere überlass dem Herrn. Das meiste, was die Priestertumsträger leisten, geschieht still und ohne großen Wirbel. Ein freundliches Lächeln, ein herzlicher Händedruck, ein aufrichtiges Zeugnis von der Wahrheit kann ein Leben buchstäblich schöner machen, Menschen verändern und kostbare Seelen erretten. Beispielhaft dafür ist, was Julius und Dorothy Fussek erlebten, als sie für 2 Jahre auf Mission nach Polen berufen wurden. Bruder Fussek war gebürtiger Pole. Er beherrschte die Sprache, er liebte die Menschen dort. Seine Frau stammte aus England und wusste nur wenig über Polen und seine Einwohner. Sie setzten ihr Vertrauen in den Herrn und traten ihre Mission an. Die Lebensbedingungen waren rückständig, die Arbeit einsam, die Aufgabe ungeheuer schwer. Damals gab es in Polen noch keine Mission. Das Ehepaar Fussek hatte die Aufgabe, den Weg zu bereiten, damit eine Mission gegründet und weitere Missionare berufen, Menschen unterwiesen, Bekehrte getauft, Zweige gegründet und Gemeindehäuser errichtet werden konnten. Verließ das Ehepaar Fussek der Mut, weil ihre Aufgabe schier unlösbar erschien? Nicht mal einen Augenblick lang. Beide wussten, dass sie von Gott berufen waren. Sie flehten ihn um Hilfe an und weihten sich von ganzem Herzen ihrer Arbeit. Sie blieben nicht nur 2 Jahre in Polen, sondern 5 Jahre. Alle der genannten Ziele wurden erreicht. Elder Russell M. Nelson, Elder Hans B. Ringer und ich begleiteten Elder Fussek zu einem Treffen mit Adam Łapatka, einem Minister im polnischen Kabinett, der uns sagte, ich zitiere ihn hier: Ihre Kirche ist uns willkommen. Sie dürfen Gebäude errichten und Missionare schicken. Sie sind in Polen willkommen. Das waren Worte vom Himmel. Dieser Mann, und dabei deutet er auf Julius Fussek, hat sehr viel für ihre Kirche getan. Sie können dankbar sein für sein Beispiel und das, was er geleistet hat. Ende des Zitats. Mögen auch wir, wie das Ehepaar Fussek, das tun, was wir im Werk des Herrn tun sollen. Dann können wir gemeinsam mit Julius und Dorothy Fussek in die Worte dieses Psalms einstimmen.
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Drittens, seien wir so, wie wir sein sollen. Paulus ermahnte seinen geschätzten Freund und Mitarbeiter Timotheus, sei den Gläubigen ein Vorbild in deinen Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, im Glauben, in der Lauterkeit. Ich fordere einen jeden von ihnen auf, über ihre Aufgabe zu beten und nach göttlicher Hilfe zu trachten, damit sie das verwirklichen können, wozu sie berufen sind. Jemand hat einmal gesagt, wer anerkennt, dass es eine Macht gibt, die höher ist als er selbst, erniedrigt sich dadurch keineswegs. Er muss suchen und dabei glauben, beten und hoffen, dass er finden wird. Solch aufrichtiges, gebeterfülltes Bemühen bleibt nicht unbeantwortet, denn gerade das ist ja der Stoff, aus dem der Glaube gemacht ist. Die Gunst Gottes wird denjenigen zuteil, die demütig danach trachten. Im Buch Mormon gibt es eine Stelle, die das alles zusammenfasst. Darin sagt der Herr, darum, was für Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch, so wie ich bin. Und was für ein Mann war er? Welches Beispiel setzte er dadurch, wie er diente? Aus Kapitel 10 des Johannesevangeliums erfahren wir, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist, und ihm an den Schafen nichts liegt. Und der Herr sagt, ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Brüder, mögen wir lernen, was wir lernen sollen, tun, was wir tun sollen und so sein, wie wir sein sollen. Dann werden die Segnungen des Himmels sich zu uns gesellen. Wir werden wissen, dass wir nicht allein sind. Er, der es sogar bemerkt, wenn ein Spatz zu Boden fällt, wird sich auf seine Weise erkenntlich zeigen. Vor Jahren bekam ich einen Brief von einem langjährigen Freund. Darin gab er sein Zeugnis. Ich möchte ihn heute Abend daraus vorlesen, weil es veranschaulicht, welche Kraft das Priestertum in jemandem entfaltet, der gelernt hat, was er lernen sollte, der getan hat, was er tun sollte und der sich stets bemüht hat, so zu sein, wie er sein sollte. Ich lese Auszüge aus diesem Brief meines Freundes Theron W. Borup vor, der vor 3 Jahren im Alter von 90 Jahren verschieden ist. Als ich mich mit 8 taufen ließ und den Heiligen Geist empfing, wurde mir eingeschärft, dass ich gut sein müsse, damit der Heilige Geist mein Leben lang bei mir sein und mir eine Hilfe sein könne. Mir wurde gesagt, dass der Heilige Geist sich nur in guter Gesellschaft aufhalte und einen Menschen verlasse, sobald er Böses in sein Leben lasse. Ich wusste zwar nicht, wann ich die Eingebung und die Führung des Geistes brauchen würde, aber ich bemühte mich so zu leben, dass ich dieser Gabe nicht verlustig ging. Einmal, so berichtet er, rettete sie mir das Leben. Im Zweiten Weltkrieg war ich Richtschütze eines B-24-Bombers im Südpazifik. Eines Tages wurde uns angekündigt, dass ein Versuch unternommen werden sollte, den längsten Bombenangriff zu fliegen, den es bis dahin je gegeben hatte, um eine Ölraffinerie auszuschalten. Der Geist gab mir ein, dass ich bei diesem Angriff dabei sein und nicht davon zurückkehren würde. Damals war ich Präsident unserer Gruppe von Mitgliedern der Kirche am Stützpunkt. Über Borneo gerieten wir in heftige Gefechte. Unser Flieger wurde von den gegnerischen Flugzeugen getroffen und ging kurz darauf in Flammen auf. Der Pilot wies uns an, abzuspringen.
Ich sprang als Letzter. Während wir mit dem Fallschirm nach unten glitten, nahmen die feindlichen Piloten uns unter Beschuss. Ich hatte Mühe, meinen Rettungsfloß aufzupumpen. Ich versuchte verzweifelt, meinen Kopf über Wasser zu halten, tauchte aber immer wieder ein und verlor das Bewusstsein. Ich kam kurz zu mir und rief, Gott, rette mich. Noch einmal versuchte ich, das Rettungsfloß aufzupumpen, und diesmal gelang es. Als gerade genug Luft darin war, um mich zu tragen, zog ich mich nach oben und blieb vor Erschöpfung regungslos liegen. 3 Tage trieben wir durch feindliches Gebiet. Überall um uns herum waren Schiffe und Flugzeuge donnerten über uns hinweg. Warum ihnen die Gruppe gelber Flöße auf der blauen Wasseroberfläche nicht auffiel, ist mir ein Rätsel. Ein Sturm kam auf und die 10 Meter hohen Wellen waren kurz davor, unsere Flöße zu zerfetzen. 3 Tage ohne Nahrung und Wasser vergingen. Die anderen fragten mich, ob ich betete. Ich antwortete, dass ich in der Tat betete und dass wir auch gerettet werden würden. Am Abend sahen wir eins unserer U-Boote. Wir dachten, es sei gekommen, um uns zu retten, aber es zog vorbei. Am nächsten Morgen geschah dasselbe. Uns war klar, dass es nur noch an diesem Tag im Gebiet bleiben würde. Doch da gab mir der Heilige Geist etwas ein. Theron, du hast das Priestertum. Gebiete dem U-Boot, euch an Bord zu nehmen. Bruder Barnbauer berichtet, im Stillen betete ich, im Namen Jesu Christi und bei der Macht des Priestertums, mache kehrt und nimm uns an Bord. Das U-Boot drehte innerhalb weniger Minuten bei. Als wir an Deck kamen, sagte der Kapitän, ich weiß nicht, wie wir sie gefunden haben, denn wir haben nicht nach ihnen gesucht. Ich aber wusste es. Abschließend gebe ich Ihnen mein Zeugnis, dass dieses Werk, dem wir uns widmen, wahr ist. Der Herr steht am Ruder. Ich bete aufrichtig darum, dass wir ihm stets folgen mögen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Hear heaven's voice through every land that all may rejoice. Our Holy Father,
unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir auserwählt wurden, um dir zu dienen, dass wir das Evangelium zu den Menschen bringen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du also uns anvertraut hast, das Evangelium zu haben. Und wir danken dir dafür und wir räumen ein, dass wir nicht uns angemessen für unsere Aufgabe fühlen. Wir bitten dich, uns zu segnen, dass wir lernen und dass wir tun, was wir tun sollen und dass wir das sein können, was wir sein sollen. Segne uns in dem, was wir lernen, dass wir das Frauentum ehren, dass wir unsere Frauen und unsere Mütter ehren und dass wir unsere Priestertumspflichten lernen und dass wir das Abendmahl würdig am Abendmahl würdig dienen. Segne uns, dass wir eine königliche Armee sein werden in allen Herausforderungen, die in der Gegend, wo wir sind, auf uns zukommen. Dass wir diejenigen stärken, die schwach sind. Dass wir alles das sein können, was wir sein müssen. Und wir bitten dich darum, und wir danken dir für alles und danken dir für die Macht des Priestertums, die du uns gegeben hast. Im Namen Jesu Christi. Amen.